Achtung, wenn du jetzt glaubst, dass du falsch bist.
Hä? Also ich bin richtig.
Dann bist du richtig.
Hä?
Jetzt hast du nicht verstanden, ne, mein Scherz.
Ich sag mal hallo.
Ach so.
Ja. Ah. Hallo und herzlich willkommen
bei deinem Lieblingspodcast Papa und Papi
Männerhaushalt. Als hätten wir es einstudiert. Verrückte Nummer, oder?
Das ist aber auch das Einzige, was hier einstudiert ist.
Der Name.
Ja. So ist es.
Die Abfolge des Namens.
So ist es.
Ich war unterwegs. Ich wurde rausgelassen. Ich durfte mal unterwegs sein und ich war in der Weltstadt Mürfelden-Walldorf.
Ist bei Frankfurt.
Richtig. Mhm. Und habe dort jemanden kennengelernt. Ich habe ganz viele Menschen kennengelernt. Ich habe ganz viele inspirierende Menschen kennengelernt. Aber ich habe mir einen speziellen direkt rausgepickt und habe gesagt, ey, von dir will ich mehr wissen. Und den haben wir eingeladen. Mein Mann ist auch relativ unvorbereitet. Und der geht jetzt ganz frisch ins Gespräch rein.
Das mag ich eigentlich am liebsten.
Ja.
Da fallen mir die meisten Fragen ein.
Du und ihr lernt nämlich heute Steffen kennen. Hallo Steffen.
Hallo Björn, hallo Christian. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Ja, denn du bist mir aufgefallen. Du hast nämlich eine Geschichte mitgebracht, die krass ist. Und wir haben ja lauter krasse Geschichten bei uns, wenn wir Menschen einladen. Menschen, die inspirieren, die etwas sehr Bewegendes haben, die eine Geschichte mitbringen und du vereinst das irgendwie alles. Du hast mich sehr bewegt und deswegen habe ich gesagt, hey, pass auf, dich möchte ich bei uns im Podcast haben und wir möchten deine Geschichte quasi hören. Aber zuerst einmal, Steffen, vielleicht magst du dich mal selber kurz vorstellen, wer da eigentlich an der anderen Seite sitzt.
Okay, dann probiere ich das mal erstmal. Vielen Dank. Ja, also ich bin Steffen Moser, inzwischen ja reichlich 50 Jahre alt.
Wirklich?
Und,
das ja. Ist unfassbar. Okay, hätte ich nicht erwartet, aber mach einfach weiter.
Okay. Ja, tatsächlich schon ein bisschen hier unterwegs auf diesem kleinen Planeten. Und ich bin Familienbeschützer. Ich begleite Familien dabei, auf Situationen im Leben, die nicht so schön sind, vorbereitet zu sein und eben nicht in ein Loch, in eine Falle zu tappen, die ich selber leider vor einigen Jahren erleben durfte. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, das, was ich damals erlebt habe, anderen davor zu schützen, das nicht auch durchzumachen. Und ja.
Du hast selber Familie, du hast zwei Kinder.
Ja. Ja.
Und dementsprechend Familienpapa. Genau. Und da haben wir uns schon ein bisschen ausgetauscht. Steffen, dann fang doch mal vorne an. Also nimm uns mit auf die Reise und erzähl uns, was passiert ist und was dich am Ende dahin gebracht hat und was ein Familienbeschützer, was man sich darunter vorstellen kann. Aber fang vorne an und erzähl uns einfach mal deine Geschichte, die mich unglaublich berührt hat.
Okay, dann mache ich das mal. Also, ich war in meinem Leben schon mal verheiratet gewesen mit meiner damaligen Frau. Wir haben uns den Traum erfüllt, ein Haus zu bauen, auf dem Land zu wohnen, also in der Ruhe, weil wir Jobs haben, die oder damals auch schon hatten, die sehr ja, stressig und ja, mit sehr viel Zeit verbunden sind, um uns einfach diesen Ruhepol zu gönnen. Mhm. Und haben auch gemeinsam in diesem Haus 10 Jahre gewohnt. Und nachdem wir schon viele Jahre zusammengelebt haben, haben wir irgendwann mal entschieden, mein Gott, jetzt könnten wir eigentlich auch mal heiraten. Das ist echt total spontan entstanden, weil wir irgendwelchen Kram im Fernsehen gesehen haben, dass dort auch Leute geheiratet haben. Dann haben wir gesagt, oh, komm, mit die das können wir das auch.
Wie lange wart ihr da zusammen?
15 Jahre schon.
Okay, wow.
Und haben dann diesen Schritt gemacht, haben geheiratet und wir hatten damals ein Hobby gehabt, was wir sehr, sehr gerne gemacht hatten. Mhm. Wir sind, wenn es zeitlich möglich war, halt zum Schnorcheln, Tauchen irgendwo hingefahren oder besser gesagt geflogen und haben uns die Welt unter Wasser angeguckt, mhm, beziehungsweise eben auch ganz bewusst Stellen gesucht, wo man im offenen Meer mit Delfinen schwimmen konnte.
Mega. Oh, wow.
Also jetzt, nicht da, wo das jetzt irgendwo in einem ja, geschlossenen Bereich ist, sondern wirklich oftmals im Roten Meer und unter den Stellen gefunden haben und Leute gefunden haben, die dort wirklich mit sehr viel Respekt mit den Tieren umgehen, sodass man die wirklich auch ja, in freier Wildbahn erleben konnte. Und ja, da dachten wir eigentlich, ja, alles ist cool.
Das hat alles ganz kurz, Spaß gemacht. Ein Hobby, das ihr gemeinsam entdeckt habt oder ein Hobby, was quasi, was einer von euch irgendwie mitgebracht hat in die Beziehung?
Also wir haben das gemeinsam entdeckt irgendwo. Ich glaube auch auf unserer Hochzeitsreise damals ganz intensiv und dann noch danach ein paar Mal. Ja, und dann im Rahmen meines normalen Jobs saß ich halt in einer Veranstaltung, in einem Workshop. Relativ klein, und da ging es darum, mal zu schauen, was denn so die deutschen Gesetze im Alltag so mit einem machen, wenn die dann so greifen. Und wir hatten dann das dickste Buch, was es so gibt, das BGB, uns hergenommen. Und da stand ein Jurist vorne, der das alles ein bisschen aufgearbeitet hat. Und wir kamen an den Punkt, hey, guck mal, da steht drin, du kannst heiraten und was sich dadurch rechtlich für dich ändert. Und wenn ihr euch mal erinnert, wo ihr vom Standesamt wart, da gibt es ja diesen Moment, wo du dieses Versprechen abgibst. Ne, in guten und in schlechten Zeiten.
Kennen ganz viele bestimmt da draußen, ja.
Wir haben es sogar zweimal gemacht. Also zweimal mit demselben Menschen. Weil macht auch nicht jeder, weil wir ja erst die Lebenspartnerschaft hatten und dann haben wir das ganze Jahr, man nannte es damals Neudeutsch, umgewandelt, und da wurde dann nochmal quasi so eine Art Zeremonie gemacht und da wurde die Frage nochmal gestellt. Fand ich ein bisschen komisch, aber ich habe nochmal ja gesagt.
Okay, sehr cool. Ja, und ich hatte gedacht, in dem Moment, wo man das sich verspricht und dann ja auch vor diesen Standesbeamten steht und das ja alles sehr amtlich und förmlich ist und dann auch mal unterschreibt dafür, ist das alles geregelt, dass man dann wirklich füreinander da sein darf. Und erst in dieser Veranstaltung, in diesem Workshop, habe ich dann, wo wir dieses Buch uns auseinandergenommen haben, festgestellt, das ist gar nicht so. Das ist keine automatische Regelung gibt, dass jemand für jemand anders, ob verheiratet oder nicht, wirklich sorgen kann in Situationen, wo derjenige es am dringendsten braucht, nämlich wenn das Leben unfair ist und dich aus der Bahn geworfen hat und du im Krankenhaus dich wiederfindest und eben nicht mehr für dich selbst entscheiden kannst. Dass dann fremde Menschen von Gerichten eingesetzt über das Leben, über die Medizin, was gemacht wird, wo man sich dann nach dem Krankenhaus wiederfindet, um alles Geld, um alle Verträge und alles soweit kümmern, und man das eben selbst nicht in der Hand hat, aber auch der Partner, die Partnerin es nicht in der Hand hat oder andere aus der Familie. Und das war ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, es gibt aber die Möglichkeit, speziell mit Vollmachten, das dann doch zu regeln, was man eigentlich glaubt, schon durch die Heirat getan zu haben. Und bin dann nach Hause und habe dann zu meiner Frau gesagt, du, das sollten wir vielleicht mal machen.
Das kenne ich.
Das schieben wir auch schon
seit Jahren. Das haben wir schon 400 Mal gesagt zueinander.
Ja, und so gibt es vielen da draußen, die sagen, oh ja, das müssten wir mal machen. Und dann ist es natürlich ein Thema, was jetzt nicht schön ist.
Und es kann halt einfach, es kann ganz schnell gehen. Ne? Also wir haben das ja auch im privaten Umkreis erlebt. Sowas kann ganz, ganz, ganz schnell gehen.
Genau. Und das ist das, was für mich dann wirklich diese Erkenntnis leider zu spät war. Weil es ging dann ganz schnell bei uns. Ich glaube, es waren so 6-8 Wochen, nachdem ich in dieser Veranstaltung saß und mit natürlich nichts gemacht hatten. Ne? Wir hatten es genauso vor, aber natürlich auch nicht den Mut gehabt oder uns überwunden, es zu tun. Und dann kam auf einmal der Anruf, wo ich dachte, meine Frau ruft mich noch von Arbeit an. Aber es war halt ein Kollege von ihr, der sagte, du, wir mussten ihn in die Klinik bringen. Und das sieht irgendwie nicht gut aus, komm rein.
Aus dem heiteren Himmel, also wirklich so morgens aus dem Haus gegangen.
Wir haben frühst noch gemeinsam gefrühstückt. Sie hat den Jungen in die Schule gefahren, weil das sowieso jeden Tag so war und auf dem Weg lag. Und dann ist er auf Arbeit gegangen und 3 Stunden später kam der Anruf.
Okay, und krass. Was war passiert? Also du bist dann ins Krankenhaus gefahren?
Ich bin ins Krankenhaus gefahren, habe sie dann ja irgendwo in diesem riesen Ding noch gefunden und liegen sehen. Und dann haben also gefühlt 1000 Schläuchen und Maschinen, die da rumpiepsten und alles. Und dann kamen die Ärzte, haben mir erzählt, was da passiert war und dass man so schon zweimal reanimiert hatte.
Darf man fragen, wie alt deine Frau da war zu dem Zeitpunkt?
39.
Wahnsinn. Wow.
Und was war passiert?
Hirnschlag oder Hirnblutung. Und das ist, ich habe mich dann später mit unserer Hausärztin unterhalten drüber. Das gibt Menschen, die haben da eine Veranlagung genetisch, dass sowas schneller passieren kann als bei anderen. Aber es ist nichts, was du irgendwo vorher merkst. Mhm. Und okay. Es kommt. Und bei ihr war es halt so schlimm, dass ja, viele Bereiche des Gehirns sofort dort lahmgelegt waren.
Ja.
Und man hat dann noch versucht, in der Klinik ein bisschen was irgendwie zu retten. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders formulieren soll. Mhm. Aber nach 3 Tagen war dann klar, das bringt nichts. Das, sie verliert den Kampf und ist dann auch eingeschlafen. Ja, und dann hatte ich in der Klinik schon das Gefühl, irgendwie erfahre ich nicht alles. Das war auch sehr komisch, weil die Ärzte haben nur mit mir gesprochen, aber der Rest der Familie, angefangen von dem 16-jährigen Sohn, über Eltern, über meine Eltern, über Bruder, alle waren da, aber die Ärzte haben nur mit mir gesprochen, weil ich in dem Moment Ehepartner war.
Ja.
Und die anderen Angehörigen, mit denen wurde aber nicht gesprochen. Und dann hatte ich die Aufgabe, das, was ich gerade von Ärzten erfahren hatte, auch noch den anderen gleich zu erklären, wobei ich selber nicht kapiert hatte.
Und darf man das fragen, hattest du, also ich weiß gar nicht, ob man das richtig ausdrücken darf, aber hattest du in dem Moment das Glück, dass deine Frau selber für sich entschieden hatte, zu gehen? Also du musstest keine Entscheidung treffen im Sinne von
Nein,
Geräte abstellen etc.?
Ja. Die Ärzte haben dann gesagt, wir könnten das jetzt noch 14 Tage, 3 Wochen anlassen, aber es macht eigentlich keinen Sinn. Mhm. Und also final, bin ich ehrlich, musste ich die Entscheidung nicht treffen. Dafür sollte ich eine andere Entscheidung treffen, wo ich bis heute nicht weiß, ob ich es richtig gemacht habe. Die Antwort kriege ich auch nicht. Das war in der letzten Nacht, da hat mich der Arzt dann nochmal, nachts um 3, werde ich nie vergessen, nochmal reingerufen in sein Zimmer und hat mir dann erklärt, dass es dann jetzt vorbei ist. Aber grundsätzlich käme sie als Organspenderin in Frage. Oh. Und das müsste ich jetzt entscheiden.
Oh, Wahnsinn.
Wow.
Ohne Wissen, was sie eigentlich gewollt hätte.
Genau. Und ich wusste auch, wir haben uns darüber unterhalten. Und ich war mir aber nicht sicher. Ich wusste, dass ich nichts gemacht hatte. Ich wusste aber nicht, hat sie jetzt was gemacht? Hat sie nichts gemacht? Und ich habe mir dann von Arbeit von ihr die Brieftasche bringen lassen und habe gesagt, finde ich dort was? Dann weiß ich, was ich machen muss. Ich habe natürlich nichts gefunden. Und dann stand ich wieder da. Ja. Und habe dann irgendwie versucht, eine Entscheidung zu treffen, aber ob die richtig war, keine Ahnung.
Darf man dich fragen, welche Entscheidung du getroffen hast?
Ich habe gesagt, wir machen es nicht. Aber ich weiß nicht, ob es richtig war.
Ich glaube, in dem Fall war es einfach für dich richtig. Und ich glaube, es gibt kein richtig und falsch in dem Moment.
Ja.
Ich glaube,
nicht, wenn es nicht explizit geäußert wird.
Genau, und
wenn
du da nie darüber gesprochen hast, ich glaube, das ist einfach auch, ich glaube in Intention, ich glaube daran, dass, dass man Dinge aus dem Bauch heraus entscheidet und ich glaube, das war in dem Fall die passende Entscheidung.
Die passende, ja, ist ein guter...
Das ist ein gutes Wort, ja. Ich habe versucht, auch das irgendwie festzumachen. Und das, ich habe die Ärzte dann auch gefragt, und normalerweise weiß man das. Ich habe den Arzt gefragt, erfährt man, wenn man mit dem Organ geholfen hat? Natürlich weiß man, dass man das nicht erfährt, aber das war ein Strohhalm, den ich gesucht habe, um irgendwie das für mich zu rechtfertigen.
Klar.
Weißt du? Klar, und das, ja, und das ist so. Der Punkt, wo ich sage, das hätten wir mal machen sollen. Nicht nur für mich, sondern um auch ihr diesen Wunsch, wie auch immer der ausgesehen hätte, dann auch zu erfüllen und zu sicher zu sein, dass man das macht, was sie wollte. Ja.
Was wieder einfach mal so zeigt, ne, wie wichtig es ist, auch über solche Themen und egal, wie lange man zusammen ist am Ende des Tages, wirklich auch darüber zu sprechen, so unangenehm sie vielleicht für den einen oder anderen zu scheinen mag, aber
zu sein scheinen mag.
Ich habe heute schon so viel geredet. aber am Ende ist es so wichtig, dieses Thema einfach zu thematisieren in der Beziehung. Ne?
Und am Ende eigentlich ja absolut. Scheißegal, ob du eigentlich scheißegal, wie lang, wie kurz du zusammen bist, weil wer die letzten Podcast-Folgen gehört hat, der weiß, da kann es eben auch ganz schnell gehen und man steht plötzlich vor Punkten und Entscheidungen, die man treffen muss. Und da muss es ja gar nicht um Tod gehen. Ne? Also da reicht ja auch schon, da reichen ja auch schon Stationen davor und es kann ganz kompliziert werden, die ganze Geschichte.
Ja.
Jetzt bist du, jetzt ist das so passiert und jetzt wissen wir so ein bisschen eben, man steht, also urplötzlich passiert das, keiner weiß vor und zurück. Wie gut war deine Frau denn damals ansonsten, vorbereitet, sagt man da vorbereitet? Also ne, wie sortiert waren denn die Ordner? Und was für ein Marathon ging denn dann los? Geht dann ein Marathon los?
Also es war gefühlt ein extremer Marathon. Es kam noch dazu, dass sie einen Jungen mit in unsere Beziehung gebracht hat, der biologisch nicht meiner war, aber ich habe ihn großgezogen. Sprich, er war 16, wo es passiert war.
Und darf ich schnell fragen, wie lange ist das her?
Das war 2010.
2010.
Also 13 Jahre jetzt. Ja. Und wir sind, glaube ich, an einem Samstag, keine Ahnung, nach Hause gekommen aus der Klinik und am gefühlt Montag, Dienstag, das kann auch Mittwoch gewesen sein, ist völlig egal. Auf jeden Fall in der Folgewoche klingelt es bei uns an der Tür und da stehen zwei Damen vom Jugendamt da und die meinten, alles, was den Jungen betrifft, läuft jetzt über uns. Da fuhr dann nochmal so ein Zug über mich drüber, weil natürlich das Sorgerecht nicht geklärt war. Er stand sozusagen als noch Minderjähriger ohne einen Sorgeberechtigten da und auch das steht in den deutschen Gesetzen drin, dass dann das Jugendamt entscheidet.
Unglaublich.
Und das hat dann 6 Wochen, also ich habe dann um die Vormundschaft gekämpft, das hat 6 Wochen gedauert. Und dann war ich Vormund. Unter Erwachsenen heißt das dann Betreuer, aber rechtlich passiert dasselbe. Ich durfte dann offiziell natürlich wieder alles für ihn tun. Er hat auch die ganze Zeit zu Hause gelebt, das war keine Sache, aber alles erst mit dem Jugendamt sich für jeden Kram die Erlaubnis holen und wenn es die Klassenfahrt war oder irgendein Zeugnis unterschreiben und nicht ohne die. Und dann war ich endlich Vormund, hatte auch einen Ausweis dazu und dann hieß es natürlich, alles was an Geld ist, er hatte ja durch den Tod auch was geerbt, und ich habe dieses Vermögen sozusagen in seinem Sinne verwaltet. Und muss natürlich alles, was mit dem Geld gemacht wird, dem Gericht nachweisen. Also eine richtige Buchführung und musste mir noch die Erlaubnis holen und Angebote und alles Mögliche an Belegen zusammensuchen, wo wir dann für ihn eine Lehrstelle gefunden hatten und er dann einen Führerschein, ein Auto brauchte und dass mir jeden... Darf ich Scheiß sagen bei euch?
Klar, immer.
Natürlich,
das würde ich sagen.
Dann für jeden Scheiß mir die Erlaubnis holen musste. Und das.
Ein Kind.
Das war so dumm.
Was du im Grunde von klein auf kennst, ne?
Ja, genau. Das ist die Geschichte.
Ja, bis hierhin, krasse Geschichte. Etwas, was man nicht erleben möchte. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum, wir haben das vorhin schon öfter gesagt, ne, das ist ein Thema, was nicht schön ist und diese ganzen Geschichten, dass man sich darauf vorbereitet, was ist, wenn, das schiebt man vor sich her. Das ist wie die Geschichte, wir haben jetzt vor kurzem eine Podcast-Folge über eine Freundin gemacht, die eben einen doppelten Schlaganfall hatte. Und Mitte 40 ist. Und das ist immer so, das ist so weit weg. Weil, also man ist ja nicht alt und das passiert uns ja nicht. Und man wacht immer erst auf, wenn das so im nahen Umfeld passiert. Dann leider braucht der Mensch immer diese Einschläge, oder viele brauchen, die, inklusive uns, brauchen diese Einschläge, um irgendwo mal wach zu werden. Aber einem selbst passiert das ja nicht, ne? Also hat es nicht zu passieren.
Ja, genau.
Jetzt muss man natürlich fragen, du hast ja schon eingangs dich ein bisschen vorgestellt, was du heute machst. Was hat dieses schreckliche Schicksal denn bei dir bewirkt, dass du das tust, was du heute tust? Wie kam es dazu?
Ich habe so dann die ersten Wochen, muss ich sagen, habe ich dann nur funktioniert und versucht, klar, alles zu organisieren, was notwendig war. Ohne zu wissen, ob ich jetzt an alles gedacht habe und mir irgendwie versucht habe, Listen zusammenzubauen mit den ganzen 1000 Wegen, damit ich das irgendwie im Griff behalte. Und irgendwann habe ich angefangen, weil Menschen in meinem Umfeld mich gefragt haben, du, was ist da eigentlich passiert? Und dann habe ich davon erzählt. War auch der Anfang, das für mich selbst mal zu verarbeiten, um mal selber auch irgendwie wieder für mich selber auf den Boden zu kommen. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, die haben das ja auch alle nicht geregelt. Dem würde also genau dasselbe passieren, was ich gerade erlebt habe. Und dann habe ich angefangen, irgendwelche Formulare zu verteilen, also diese vielleicht Bekannten oder vielleicht andere schon mal gesehen, dass man so im Internet gibt es tausende Formulare, wo man irgendwelche Kreuzchen machen kann für. Also nennen wir jetzt mal die Begriffe beim Namen, bei Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung. Und habe ich angefangen, diese Dinger zu verteilen. Ausgedruckt wie so ein Bekloppter mit auch noch Erklärung und das jedem in die Hand drücken und sagen, mach das. Und als ich dann irgendwann, manchmal Monate, manchmal ein, zwei Jahre später, die Leute wieder getroffen habe und sage, ey, hast du das gemacht? Nee, das liegt genau in dem Regal, wo wir es hingelegt haben, wo du damals uns das gegeben hast.
Ja.
Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich will Menschen helfen. Ich habe bis dahin im Finanzbereich gearbeitet. Also da ging es natürlich auch schon um Themen, was ist, wenn mal was ist, aber immer nur aus dem Blickwinkel, wie ist die Familie dann finanziell abgesichert. Und da habe ich gesagt, nee, das geht jetzt nicht mehr.
Und
ich will Menschen helfen.
Jetzt habe ich mal irgendwann gelernt in einem Gespräch mit jemand, der sich da auch auskennt, und da gibt es mir hoffentlich recht, eine Patientenvollmacht ist nicht gleich eine Patientenvollmacht. Ist das korrekt?
Ja.
Also es gibt da einfach so viele Unterschiede und so viele Dinge, auf die man auch achten muss. Nur dieses so ein Formular auszudrucken, aus dem Internet das zu unterschreiben, ist noch lang nicht, glaube ich, in der Form hilfreich, wie man es dann wirklich im Zweifelsfall benötigen würde, korrekt?
Das ist absolut richtig. Es gibt viele, viele Vordrucke, die in Teilen sicherlich gut sind, also auch aus dem Rechtlichen ganz gut sind, aber eben nicht für jeden geeignet sind, weil jeder hat eine gewisse andere Konstellation. Das ist bei euch so. Jemand wohnt in einer Mietwohnung, jemand hat noch ein eigenes Unternehmen. Ich möchte mehrere Menschen in das Boot holen, die gewisse Aufgaben dann für mich übernehmen. Und das geht nicht mit jedem Formular, was da draußen kursiert, abzudecken oder abzubilden.
Aber also wie hast du diese richtigen Formulare gefunden? Und jetzt, ich sag mal, Zettel verteilen und was Gutes tun wollen, ist das eine. Aber daraus dann tatsächlich auch einen Business-Gedanken zu stricken und mit dem Ansatz, ich möchte anderen Menschen helfen und dann Familienbeschützer werden, ist ja was ganz anderes.
Ja, also ich habe lange überlegt oder versucht, irgendwo was braucht es, was hätte mir damals geholfen.
Ja.
Habe dann auch eine Ausbildung gemacht bei der IHK, wo es dann darum geht, dass man bei sich selber natürlich, bevor ich auf jemanden losgehe und das wirklich aktiv mache, natürlich auch die fachlichen, die rechtlichen Grundlagen drauf haben wollte, um wirklich auch sinnvoll helfen zu können.
Die Ausbildung aber zu was?
Die Ausbildung nannte sich Generationenberater.
Aha.
Das ist ein Begriff, der so gut wie nie irgendwo jemand schon mal gehört hat.
Nee, habe ich auch noch nie gehört.
Nee.
Und habe dann gesagt, okay, Formulare ist das eine, Rechtlich gesehen gibt es aber auch die Möglichkeit natürlich, dass man mit Anwälten, Notaren sowas erstellen kann. Und habe dann gesagt, okay, wie kann ich, da ich selber kein Anwalt bin, also nur bis zu einem gewissen Punkt auch selbst beraten kann, macht es nicht Sinn, mir ein Netzwerk an Partnern zusammenzubauen, die ich dann je nachdem, was meine Leute, die ich vor mir habe, brauchen, dann die entsprechenden Partner zusammenzuführen. Und habe mir da Stück für Stück ein Netzwerk aufgebaut und dann auch viel überlegt, okay, das ist das rechtlich das eine. Wir haben jetzt die Möglichkeiten, diese Dokumente zu erstellen. Aber was ist denn jetzt organisatorisch vielleicht noch wichtig? Weil ich habe in der Ausbildung gelernt, es müssen immer Originale vorgelegt werden. Das war die eine Herausforderung. Wie kommt Zettel von A nach B? Gerade jetzt mal als Beispiel, wenn ihr beide unterwegs seid, ja, ihr seid, keine Ahnung, in Hamburg und eure Zettel liegen aber zu Hause. Wie kommen die dorthin? Das
ist eine gute Frage.
Wer hat einen Schlüssel? Das sind banale Sachen, die aber einfach in der Praxis halt total wichtig sind. Und wenn sowas passiert und der Arzt weiß nicht, dass ich da was zu Hause liegen habe, braucht aber jemanden, der die nächsten Behandlungen abstimmt, dann ruft er das Gericht an und fragt, wer ist mein Ansprechpartner? Jetzt mal ganz vereinfacht.
Klar.
Und dann kann es sein, dass irgendwelche Vollmachten zu Hause liegen und trotzdem der ansonsten gesetzliche Weg eingeschlagen wird und man einen Fremden vor die Nase gesetzt bekommt.
Das wollte ich gerade fragen. Ist das der Moment, wo sozusagen jemand vom Gericht kommt und für jemand eine Entscheidung trifft, obwohl er die Person gar nicht kennt?
Genau. Das ist dann, wenn es schnell gehen muss teilweise. Ich hatte es einmal einen Fall mitbekommen, da wurde das innerhalb von 3-4 Stunden festgelegt, Betreuer festgelegt, Gerichtsbeschluss und dann war der Betreuer in der Klinik und gesagt, so, erklär mal, was machen wir jetzt?
Weil das ist ja immer so, also man beschäftigt sich eigentlich gar nicht damit und dann redet man drüber, ja Schatz, wir beide müssten mal, damit, wenn mir was passiert, du dann Bescheid weißt. Ne? Aber das geht ja viel weiter. Ich meine, im Zweifelsfall sind wir ja ganz oft auch zusammen unterwegs und was ist, wenn uns beiden parallel etwas passiert? Wer entscheidet dann?
Genau. Und das ist auch so ein Punkt, was ich vorhin meinte. In manchen dieser Formulare kann ich halt eine Person eintragen. Und deswegen frage ich immer, was ist denn, wenn ihr zusammen im Auto sitzt?
Genau.
Ja, wer denn dann? Und wer, wenn niemand weiter drinnen steht, dann bin ich genauso weit wie ohne diese Vollmachten. Und deswegen meinte ich, man muss immer gucken, was soll wie geregelt werden, wie viele Menschen müssen wieder unterbringen. Und danach richtet sich auch, ist das jetzt ein Formular, muss ich vielleicht noch mit dem Anwalt das Ganze machen? Das sind halt viele Fragen, die wir dann in den Gesprächen gemeinsam uns anschauen, um den richtigen Weg zu finden, weil entscheidend ist eins, wenn es geknallt hat, muss es funktionieren.
Ja.
Und
sofort.
Was? Ja, und die nächste Herausforderung ist, und das ist das, was mir dann damals die Schwierigkeiten gemacht hat, selbst wenn man es dürfte, weil man diese Vollmacht hat, was soll ich denn wie entscheiden und um was muss ich mich denn alles kümmern? Und da einen Plan zu haben, wo drin steht, heute musst du die AOK anrufen und hier ist die Telefonnummer und diese Nummer musst du dort nennen. Genau. Und morgen musst du die Bank anrufen und so heißt dein Bankberater und die Kontonummer musst du nennen. Und das über alle Themen zeitlich sortiert, wann ist was dran, weil du hast es häufig, dass in Verträgen, in diesem berühmten Kleingedruckten, was sich kein Mensch durchliest, genau dazu drin steht, wann was wie gemacht werden muss, das weiß nur keiner. Und deswegen habe ich dann angefangen, so einen Plan, also offiziell heißt es dann Notfallplan, zu entwickeln, wo wir all diese Dinge zusammenfassen, damit die Menschen, die dann entscheiden sollen, auch sofort Zugriff drauf haben und wissen, was die wann wie machen müssen.
Da geht es ja auch um so, vermeintliche Lächerlichkeiten, aber wie sowas wie ein, weiß ich nicht, ein Handy-Passwort oder so. Oder,
ja, genau.
Oder ein Laptop-Passwort, weil dort die entsprechenden Kontakte zum Beispiel auch liegen oder so.
Also ich erinnere mich zum Beispiel, wenn ich da mal kurz eine Geschichte erzählen darf, ein Kollege von mir, der verstorben ist und sein Profil tatsächlich, also sein Facebook-Profil noch über Monate hinweg online war, weil niemand das Passwort wusste und keiner konnte dieses Profil löschen.
Ja, ja.
Erstmal Lächerlichkeiten, ne? So erstmal Verdacht, aber dann irgendwann kommt man an so einen Punkt, wo man sagt, okay, da muss jetzt aber auch was passieren, ne?
Mhm. Genau, und wo liegen auch vielleicht irgendwelche Gelder?
Mhm.
Ja. Hat derjenige vielleicht auch irgendwelche Versicherungen gemacht, die jetzt auszahlen würden, aber da muss man eben auch dann aktiv werden. Und wenn das keiner weiß, dann bleibt es liegen. Man hat jahrelang Geld bezahlt und irgendwann sind vielleicht auch irgendwelche Fristen dort bei diesen Verträgen durch und dann kommt man gar nicht mehr ans Geld. Und das ist das, wo ich gesagt habe, da möchte ich helfen. Mhm. Und ich habe, wo ich dann vor ungefähr 10 Jahren angefangen habe, da wirklich ein Business draus zu machen, Stück für Stück aufzubauen, dass ich festgestellt habe, es kommt immer wieder ein Satz, wenn mit mir mal was passiert, möchte ich euch Familie nicht zur Last fallen.
Mhm. Ja.
Ich glaube, den gibt es überall in der Familie, wenn es die Oma mal gesagt hat. Und
genau.
Das war der Gedanke, was kann ich denn tun? Was heißt denn nicht zur Last fallen? Und da kam dann für mich raus, okay, das entscheiden dürfen, mit den entsprechenden Vollmachten ist das eine. Aber auch zu wissen, wie.
Ja.
Deutlich war das mir auch nochmal geworden, mein Vater, der ist so ein absolut strukturierter Typ, so eine Eule. Weißt du, wo alles aufgeschrieben und alles in Listen ist.
Mhm.
Der hat mir das irgendwann mal gezeigt, was ich dort machen soll für ihn. Aber ich habe gesagt, du Vater, das ist ja total schön, dass ich alles weiß, was du hast. Aber ich weiß nicht, wie.
Mhm.
Wenn es mal, die wohnen in der 4. Etage ohne Fahrstuhl, wenn das mal nicht mehr geht, wie soll es denn dann weitergehen?
Ja.
Ja. Und das ist das, was ich dann auch immer wieder versuche, dass dieses Gespräch auch in der Familie stattfindet, dass man dieses Tabu bricht. Was soll denn wie gemacht werden? Oder wenn dann wirklich der Abschied irgendwann da ist, wie soll es denn aussehen? Müssen es die Radieschen von unten sein oder dürfen es auch Sonnenblumen sein? Oder möchte ich vielleicht auf dem Atlantik verstreut werden? Oder es gibt ja genügend andere Möglichkeiten inzwischen. Und
wir haben das Thema,
wir haben das Thema
letztes Jahr durchgemacht mit meiner Großtante IKK, die 89 geworden ist. Und meine Mutter wurde dann, bevor sie gestorben ist, als Betreuerin eingesetzt. Und sie sagt, es gibt Momente, wo sie dann heute sagt, wenn ich das gewusst hätte, was da auf mich zukommt, ich weiß nicht, ob ich das nochmal, also ob ich das nochmal so an anderer Stelle, also bei meinem Mann nochmal, ne? Oder auch bei mir, aber dann auch nicht mehr, ne? Wir standen so oft da und haben so oft wirklich den Kopf geschüttelt über, wie Dinge eben da abgehandelt werden. Wir standen so oft vor einem Berg, sie stand so oft vor einem Berg und wusste überhaupt nicht, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? Und bis sie sich, und ich weiß nicht, wie viel Zeit sie gebraucht hat, was da drauf gegangen ist, um überhaupt mal rauszufinden, was ist der nächste Schritt. Das war, und da hat sie noch gelebt, IKK, ne? Also war aber einfach nicht mehr. Und sie und ich weiß noch, wiederum vor einem Jahr haben wir dort gesessen in Königswinter. Ja, ist alles geklärt. Ich habe alles aufgeschrieben. Ich habe alles, es ist alles besprochen mit dem Bestatter und. Und naja, und dann irgendwann ist sie eben nicht mehr hat sie nicht mehr die geistige Stärke, ist im Altenheim und wir räumen die Wohnung aus und wir finden Unterlagen und das ist ein Graus. Das ist gruselig. Ja. Ja. Und ich weiß, dass ich damals ganz oft gesagt habe, okay, aber was heißt denn das? Und das ist alles geklärt, da steht ja alles drin. Und und ich weiß, dass ich nachher Diskussion mit meiner Mutter hatte, wo ich schon fast böse wurde und gesagt habe, Mama, ich will nie wieder das erleben. Ich möchte, dass wir das als Mutter-Sohn, ich bin das einzige Kind, dass wir das anders klären. Ich will nicht da stehen und vor derselben Scheiße stehen wie damals bei IKK.
Genau. Und das ist genau der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte an der Stelle helfen, Menschen darauf vorzubereiten.
Ja.
Weil die meisten stehen vor dem Punkt, oh, ich müsste das mal machen. Manche wissen noch, okay, da gibt es Formulare, gucken sich dann die Formulare an und stellen fest, oh, das sind aber scheiß Fragen hier.
Ja.
Bevor ich was falsch mache, mache ich es lieber gar nicht.
Ja, klar.
Damit ich es richtig mache, müsste ich zum Notar, scheiße, kostet mir auf dem Geld, dann lasse ich es lieber. Und dazwischen hängen die meisten Menschen fest.
Mhm. Ist es denn Pflicht, zum Notar zu gehen?
Nein, gar nicht.
Okay.
Nein. Notar ist eine natürlich seriöse, juristisch richtige Stelle, aber auch Notare sind nicht spezialisiert auf dieses Thema.
Mhm.
Deswegen gibt es auch bei Notaren natürlich welche, die einen sehr, sehr guten Job und das sehr detailliert und auch sehr individuell für die Leute zusammenstellen. Aber es gibt auch welche, die, ja, muss man ehrlich so sagen, standardmäßig Textbausteine zusammenschrauben,
ja, klar,
die dann vielleicht ja wirklich nur Standardwerk sind. Da ist manchmal ein Fachanwalt, der sich mit dem Thema auskennt, der auch in der Praxis mit dem Thema zusammen zu tun hat. Deswegen, ich habe zum Beispiel Anwälte, die hauptsächlich Kliniken beraten, die also Ärzte beraten, die in der Situation sind, wie Entscheidungen aus rechtlicher Sicht sind. Die habe ich zum Beispiel mit an Bord, weil die tagtäglich genau damit konfrontiert sind und damit das Feedback geben können, wie müssen denn Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung an den Stellen inhaltlich formuliert sein, damit der Arzt sauber weiß, was er wie tun darf oder soll. Und die habe ich mit an Bord, damit wir das wirklich individuell machen können, halt auch aus der Praxiserfahrung. Und der Job, den ich jetzt tue, weil ja gefragt habe, wie das jetzt zum Business gekommen ist. Ich habe dann angefangen, daraus wirklich ein Konzept zu entwickeln, dass ich beraten kann. Das heißt, ich habe viele Infoveranstaltungen gegeben. Das sind meine Elternabende einmal anders, weil ich natürlich auch gerne Familien abholen möchte, die was zu verlieren haben,
ja,
wo auch Kinder mit im Boot sind. Dann kam Corona, dann konnte ich keine Veranstaltungen mehr machen. Dann habe ich das teilweise bis heute umgestellt auf Familiensprechstunden. Ich mache das in sozialen Einrichtungen bei mir hier in der Region an mehreren Stellen.
Mhm.
So Treffpunkte, wo Familien sowieso hingehen, um sich beraten zu lassen,
ja,
um irgendwelche Kurse für Kinder, für Mutti, für Vati, für was auch immer. Und dort bin ich fest integrierter Bestandteil dieser Kursangebote.
Super.
Und ja, habe dann daraus ein Konzept entwickelt, wo dann, wie begleite ich Menschen dabei, auch mit Notfallplanung, habe dann auch für die Tiere noch was entwickelt, weil euer Anton Hieser, glaube ich,
genau,
den ich gesehen habe, ne? Der hat ja auch mal Hunger, wenn ihr nicht nach Hause kommt, 3 Tage. Ne? Und was ist denn hier los?
Mhm.
Und wir haben selber 2 Hunde. Und bin dann auch darauf gekommen, also okay, was könnten wir den Menschen, die sich um unsere Hunde kümmern, wenn wirklich das passiert, denen noch an Informationen neben Tierarzt und irgendwelchen Besonderheiten, aber auch aus unserem Alltag heraus mit den Tieren mitgeben, damit der Alltag des Tieres wenigstens so halbwegs nachgebaut werden kann und das nicht für das Tier dann eine noch größere Katastrophe ist, als wenn dann Herrchen oder Frauchen nicht mehr da sind.
Das ist so krass, ne? Da gehst du gar nicht hin in deinen Gedanken.
Nee.
Du bleibst hängen bei, wir müssten mal, ne? Was ist, wenn einer von uns beiden und damit ist, und das kommt immer wieder? Aber tiefer geht's gar nicht. Dass wir beide vor die Wand fahren, nach 3 Tagen würde Anton hier aber rebellieren. Also gibt eine Vogelspinne noch, die bleibt länger ruhig. Das ist ja, also ja, natürlich, logisch, aber da denkt kein Mensch dran.
Ja, und die Sachen habe ich alle sozusagen vorbereitet, habe dort auch, gerade was jetzt die Tiere betrifft, mich mit Therapeuten, Osteopathen für Hunde, Pferde zusammengesetzt und gesagt, okay, was brauchen wir aus medizinischen Dingen noch an Informationen, die da mit rein müssen, haben das alles zusammengestellt, das ist alles da, hab das auch schön ein bisschen aufgemacht mit entsprechenden Bildchen dazu, das ist auch, ja, es spielen Emotionen eine Rolle, ne? Und die dürfen dann auch mit rein, und sodass meine Begleitung dahin geht, wirklich zu schauen, was brauchen wir, dann auch in der entsprechend passenden Form die Dokumente dann gemeinsam erstellt werden. Wie gesagt, häufig holen wir uns dort Anwälte mit ins Boot dazu. Durch diese Rahmenvereinbarung, die ich dort habe, reden wir da auch nicht über die normalen Preise, die sonst aufgerufen werden. Und dann bauen wir gemeinsam auch diesen Notfallplan mit allen Dingen. Das gibt es in einer Online-Version, gerade wenn man viel unterwegs ist und sagt, okay, ich muss von woanders auf diese Daten drauf zugreifen, dann gibt es das Ganze in Online basiert. Für die, die das nicht möchten, gibt es natürlich auch die Oldschool-Papier- und Offline-Welt dazu, dass sich jeder das raussuchen kann, was er möchte. Und und irgendwann, wo ich rausgegangen bin, das auch über Social Media bekannt zu machen, dass es das gibt, kam dann ein anderer auf mich zu und sagte, kannst du das für Kunden von uns, für unsere Firma, für unsere Mitarbeiter machen? Mhm. Und inzwischen bilde ich seit 2016, 2017 andere Berater aus, um mit mir gemeinsam diesen Weg zu gehen, weil ich gar nicht so von den, ich weiß nicht, wie viel haben wir, 60 Millionen Erwachsene in Deutschland, irgendwie sowas. Mhm. Ich schaffe die ja gar nicht alle alleine. Deswegen brauche ich andere, die dann...
Das wäre ambitionierter Plan, ja.
Ja.
Sag mal, wie ist denn das heute? Also wenn jetzt die Zuhörer, die das jetzt hören, diese Folge, die stellen sich jetzt gerade die Frage, wie mache ich es jetzt am einfachsten? Wo finde ich dich? Wie kontaktiere ich dich? Wie gehe ich an die Sache ran?
Was muss ich mitbringen? Also was brauche ich schon? Was brauchst du alles schon von mir? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so das Richtige für mich ist.
Also brauchst nicht viel. Du findest mich auf Instagram, Facebook oder auch auf meiner Homepage. Weiß nicht, vielleicht könnt ihr, wenn ihr wollt, es auch verlinken mit dazu.
Aber sehr gerne. Aber sowas von in die Shownotes kommt es.
Oftmals fangen wir damit an, dass ich euch erstmal auch online ein paar Fragen stelle, die ihr erstmal in Ruhe für euch beantworten könnt, so diese ersten Gedanken euch mal machen könnt und dann setzen wir uns zusammen, ob live, ob online, je nachdem, und gucken einfach mal in eure Antworten rein, die ihr mir in diesen Fragen beantwortet habt. Und
wo sitzt du?
Ich sitze in Thüringen und mache aber viel, das ist durch die Corona-Zeit auch sehr gewachsen, viele Beratungen auch online, sodass es völlig egal ist, wo derjenige sitzt, der das jetzt gerade hört. Und dann gucken wir letztendlich, was sind so deine Gedanken gewesen bei diesen Fragen, was hast du mir dort an Antworten auch gegeben, und daraus wächst es dann Stück für Stück, dass wir gucken, was ist dir wichtig, was möchtest du mit diesen ganzen Regelungen erreichen, und dann schauen wir, okay, oftmals ist es so, dass wir die Familie uns erstmal so virtuell auf ein Stück Papier holen. Ich male dann sehr gerne wie so einen Stammbaum auf, dass wir erstmal gucken, wer gehört zu eurer Bande mit dazu, an wen müssen wir denken, an wen habt ihr vielleicht im ersten Moment nicht gedacht, aber ich mit vielleicht dem Blick von außen. Und dann wachsen wir da so Stück für Stück rein. Wer soll dann wirklich deine Stimme sein, wenn deine eigene schweigt? Wer soll dann wirklich mit Ärzten sprechen, mit den ganzen Behörden das alles regeln und so weiter? Und haben dann schon relativ gut den Überblick, okay, wer braucht was? Und dann gucken wir, in welcher Art kriegt man das umgesetzt. Nehmen wir jetzt ein Formular und dann wissen wir auch in der Regel, welches es sein könnte. Oder machen wir es lieber doch individuell durch einen Anwalt zum Beispiel. Dann begleite ich, bis diese Dokumente da sind, und parallel fangen wir dann schon an, diesen Plan zu befüllen, wo wir dann alle Daten, die rein müssen, dann reinkommen. Und dann ist es letztendlich so, dass wir uns dann diesen Ablauf noch mal komplett angucken. Also es ist gar nicht so aufwendig, wie viele am Anfang das befürchten. Und dann bin ich die ganze Zeit, wer das möchte, im Hintergrund immer noch mit dabei, weil es kann durchaus ab und zu mal sein, dass diese Dokumente mal nochmal angeschaut werden müssen.
Die müssen ja auch
verändert
sein. Also wenn du dich zum Beispiel auch, sagen wir mal, einen neuen Partner bekommst, oder?
Genau. Das ist so der häufigste Grund, warum Menschen das ändern wollen. Das sind die Menschen, die da drinnen stehen, nicht mehr mögen. Und es kann aber auch sein, dass sich rechtlich ein paar Gesetze ändern, oder wir haben Gerichtsurteile, die da Auswirkungen haben, und dann beobachten wir gemeinsam mit unseren Anwälten im Hintergrund, was gibt es an Neuerungen und für wen ist das jetzt wichtig?
Ja.
Und dann gehen wir auf die Menschen konkret zu, machen gleich einen Vorschlag, wie wir das einfach und unkompliziert wieder aktuell machen, weil das ist das, was den wenigsten bekannt ist. Es muss dann, wenn es gebraucht wird, der dann aktuellen Gesetzeslage entsprechen.
Klar.
Ja, also es gibt nicht einmal richtig, immer richtig. Gibt es woanders, aber hier leider nicht. Und das haben die wenigsten auf dem Schirm. Die meisten sagen, oh, ich habe das jetzt mal gemacht, riesengroßen Haken dran und dann bitte weglegen und nie wieder angucken.
Ja, natürlich.
Aber das ist, ich möchte in der Rolle dann eben auch als der Familienbeschützer im Hintergrund gucken, dass das dann auch alles so klappt. Weißt du?
Darf man fragen, mit welchen Kosten ist das Ganze verbunden? Kann man das pauschal sagen?
Das ist doch bestimmt pauschal total teuer.
Und das ist bestimmt nicht total teuer. Nein.
Weil ich weiß, wir kennen ja mittlerweile auch unsere Hörer, ne? Die stellen sich jetzt die Frage, was kostet denn sowas, wenn ich das bei dir machen lasse?
Ja, also es hängt wirklich davon ab, wer möchte was regeln.
Und wie viel?
Was braucht es dazu? Wie viel?
Ja.
Also sagen wir mal so, die Spanne geht von einmal 150 bis maximal, da ist dann aber wirklich schon ganz, ganz viel drin, bis maximal einmal 800 Euro. Das ist so das, ja, in der Spanne.
Völlig legitim.
Da hätte ich jetzt aber ganz andere Summen
gedacht. Ja, ich hätte ja auch, wenn ich so einen Rechtsanwalt denke oder so, was Notare kosten.
Ja, und da haben wir bei allen diesen Dingen, was ich jetzt gesagt habe, da haben wir überall schon einen Anwalt mit dabei gehabt, der das inhaltlich aufgesetzt hat.
Wow. Und das finde ich, also ich finde das an sich total toll. Ich finde es unglaublich bemerkenswert, dass du aus deiner Geschichte heraus etwas entwickelt hast, um anderen Menschen, die in solche, also oder andersrum, Menschen, wenn sie in so eine Situation kommen, dass sie eben nicht so dastehen wie du selbst, ja, das finde ich total bewundernswert, weil am Ende musst du dich ja jetzt seitdem immer und immer wieder damit auseinandersetzen, was ein Stück weit auch dir passiert ist.
Ja.
Und das, da braucht man schon eine Stärke und ich finde es unglaublich stark, dass du total das für andere Menschen tust, dass sie eben nicht dann so durch die Röhre gucken, wie du es vielleicht damals getan hast. Und
ja,
wenn das Ganze dann auch noch erschwinglich ist, dass man sagt, hey, das investiere ich jetzt, weil damit bin ich auf der sicheren Seite und damit hat mein Angehöriger, meine Angehörigen, also der dann da eben auch mit drin steht, eben viele, viele Probleme weniger. Und du hast völlig recht, ne? Da kommt ja diese emotionale Seite dann eben dazu.
Ja.
Wir wissen das jetzt auch aus Erfahrung eben von Freunden von uns, du funktionierst dann nur noch, aber du bist über alles, was irgendwie schon vorbereitet gewesen wäre, bist du einfach glücklich.
Ja.
Und wenn du dann nur eine Liste eine Checkliste oder eine, ne, wie, name it, abarbeiten musst und die Kontakte da hast, weiß ich nicht, ne, gesammelt irgendwo, vielleicht auch Passwörter, whatever, dann ist dem Angehörigen unfassbar in seiner schweren, schweren Situation geholfen.
Genau, darum geht's. Ja.
Und vielleicht kannst du hier noch einmal kurz sagen, weil klar, wir haben ja schon gesagt, wir tun es in die Shownotes, aber man findet dich bei Instagram unter welchem Namen?
Ganz einfach, Steffen Moser offiziell.
Mhm.
Also mit Punkten dazwischen.
Steffen.moser.offiziell.
Ja.
Mhm.
Ich muss gerade selber gucken, ob ich da muss. Ja, genau.
Webseite?
Webseite ist meine-familie-schützen.de.
Ja.
Mhm. Super.
Sehr cool.
Und all das steht auf jeden Fall nochmal in den Shownotes, aber dass wir es einmal gesagt haben.
Steffen, Ich finde, es ist eine sehr, sehr, und deswegen habe ich dich eingeladen und wir dich am Ende eingeladen. Ich finde es eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Ich finde sie sehr, sehr stark und ich finde es ganz, ganz toll. Und du bist ein großes Vorbild, dass du heute anderen Menschen hilfst, da durchzuwandern. Und wir haben, das kann ich auch ganz laut sagen, wir haben morgen ein Telefonat ausgemacht und da wird es um uns gehen, also um Christian und mich. Denn wir wollen raus aus dem wir müssten da mal und hin zu
wir machen.
Wir haben gemacht oder so.
Freue mich drauf. Ja, sehr, sehr gerne.
Vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute deine Geschichte mit uns geteilt hast, dass du unser Gast warst. Und wir hoffen, dass wir mit dieser Folge auch ganz viele andere Menschen dazu bewegen, da näher hinzuschauen, den Mut zu haben und einfach sich auch selber in den Hintern zu treten und zu sagen, ja, ein unangenehmes Thema, was sicherlich, es gibt schönere Dinge, aber es gibt sicherlich nicht viele Dinge, die unglaublich wichtig oder die so wichtig sind wie das Thema. Denn passieren, und das wissen wir, kann immer und überall etwas.
Gibt es was, was du noch loswerden möchtest an, an die da draußen, an denjenigen, der uns gerade zuhört?
Ich würde sagen, ja, es überwindet vielleicht die eigene Scheu, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es kann schnell gehen. Natürlich hoffen wir es nicht und keiner wünscht sich so eine Situation. Wir sehen aber jeden Tag im Fernsehen, im Radio irgendwelche Berichte von Verkehrsunfällen oder ähnlichen Krankheiten, die jemandem passiert. Und dann ist man relativ schnell in der Situation, jetzt hätten wir mal gebraucht. Und ich wünsche niemandem dieses Gefühl, was ich halt leider damals hatte, diese Hilflosigkeit und auch das Gefühl, dass einem gar nicht alles gesagt wird und Informationen vorenthalten werden, nur weil man diesen blöden Zettel nicht vorlegen kann. Mhm. Und es ist, und das ist das, was die meisten mir wirklich auch, wenn wir das Ganze dann gemeinsam gemacht haben, bestätigen, war doch gar nicht so schlimm.
Das werden wir herausfinden.
Das werden wir herausfinden.
Und ich gehe stark davon aus, wenn du uns das so sagst. Wir danken dir sehr und wünschen dir auf deinem weiteren Weg weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und Kämpfe. Und wir wünschen dir ganz viele Millionen Menschen, die dir und deinen Kollegen begegnen und denen ihr dann helfen könnt.
Vielen, vielen Dank und danke, dass ich heute bei euch sein durfte.
Danke, dass du heute unser Gast warst.
Steffen, in diesem Sinne sagen wir tschüss.
Tschüss und alle, die zugehört haben. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf www.papaundpapi.de besucht oder natürlich bei Instagram auf Papa und Papi oder sonst, wo man uns auch so finden kann. Auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen, weiteren, schönen, spannenden Thema.
Wenn es heißt Papa und Papi, Männerhaushalt.
Tschüss.
Tschüss.